Ja, ich drücke auf den anderen Knopf. Ja, und zwar jetzt.
Ah, ich
Das
hatte mich
habe ich auch
schon
noch nicht
gewundert. Ich denke,
geschafft.
interessant. Sie drückt auf den Knopf und wart weg.
Ja, also for the record, der Mute-Button ist nicht der Record-Button. Einfach
Ach,
nur,
verstehe, verstehe.
ja, also falls ihr es noch nicht wusstet. Herrgott, ich brauche Urlaub. Also. Finde ich übrigens auch lustig. Herrgott, sage ich total oft, macht überhaupt keinen Sinn. Aber bitte, ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
Keine Ahnung, das ist, ja, das sagt man doch so, nein?
Ja, sagt man so. Aber ich bin nicht mehr religiös und ich kann mich ja nicht erinnern, dass irgendjemand in meiner
Ja, man sagt
Familie
doch
das
auch
sagt.
Jesus Christ und ist nicht.
Ja, oder Gott sei Dank oder so.
Also,
Ja.
ja.
Aber. Gut, dann ab in die Sendung. Also. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir beschäftigen uns heute mit dem lang erwarteten vierten Studioalbum der australischen Progressive Rock Band Carnival. Es heißt In Verses und ist nach 13 Jahren Pause erschienen. Unser zweites Album heute heißt On Brutal Soil We Grow und kommt vom deutschen Ambient-Pionier Markus Güntner. Dann sprechen wir noch über gute Gespräche und für alle, die uns im Internet hören, werden wir einen Detmolder 1863 hell verkosten. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der hat das große Vergnügen, ein Album anzukündigen, was ja eigentlich ein Album ist, wo Leute ganz lange drauf gewartet haben, nämlich das neue Album In Verses von Carnival. Das ist eine australische Progressive Rock Metal Band aus Perth. Gegründet wurde die Band bereits Ende der 90er Jahre und gelten tatsächlich als eine der wichtigsten Prog-Bands dieser Zeit, also so moderne Prog-Rock-Bands oder Metal-Bands, wie auch immer, was man da so für Begriffe hat, so neben Tool und Tesseract, so einer der Bands schlechthin. Und dieses Album, was wir jetzt besprechen wollen, erschien im Februar des Jahres 2026, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Und es ist das erste Album seit 13 Jahren. Und da kennen wir ja so einige Bands, die lange kein Album rausgebracht haben. Und da sind wir nicht immer begeistert gewesen. Ob das diesmal anders ist oder nicht, das werden wir herausfinden. So, Jenny.
Jo, das war also so richtig schön Prog-Rock, Prog-Metal. Ich bin ja sofort schockverliebt gewesen, muss ich sagen. Ich bin aber auch erstmal sofort weggeblasen gewesen, weil das ist echt eine Kante. Also das ist von klangen Wänden kann hier schon nicht mehr die Rede sein. Das sind Klanggebäude. Das ist vielleicht der verbindende Faktor zwischen unseren beiden Alben heute. Das ist, also ich finde es echt beeindruckend, wie Carnival wieder, also erstmal klingen wie Carnival, das ist gut, das möchte man. Und die haben halt so viel Druck dahinter. Ne? Einerseits, das hat total Druck, das ist wuchtig, das ist richtig auch so ein bisschen postrockig in Teilen, aber gleichzeitig können sie halt so total filigrane Gitarrenparts da reinpacken und Polyrhythmen und Tralafitti. Und das wirkt alles wunderbar zusammen. Es ist auch, ich hätte fast ein bisschen mehr Härte erwartet, aber ich habe das total genossen, dass es manchmal geradezu verträumt wurde und gerade mit dieser Gesangsstimme dabei, das war, ich weiß nicht, mein Herz ist mir dabei aufgegangen, mein altes Alternative Rock, Prog Rock Herz hat hier alles gekriegt, was es wollte. Die Art der Sounds, die Art der Komplexität und auch die Tatsache, dass je länger man dieses Album hört, umso mehr man wieder hier und da überall kleine Schätze entdeckt, schöne kleine Ideen, interessantes, weiß nicht, Synthes oder Klänge, die noch mit eingebaut wurden. Dann natürlich auch wieder alles sehr introspektiv vom Thema her. Also es geht um Identität, es geht um so Abschied und Brüche zwischen Menschen. Und ja, einfach nur gut. Und dann, was ich ja auch immer genieße, ein durchaus prägnanter Bass immer wieder. Also das, ja, also es ist differenziert, es ist gewollt, es ist dringlich, es ist künstlerisch und musikalisch wertvoll. Und wer sich irgendwie mit diesem Genre auseinandersetzen Marc wird hier, glaube ich, glücklich.
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auf jeden Fall auch. Also, ich muss sagen, ich habe den ersten Song gehört, Ghost, und dachte so, uff, mein lieber Scholli, du lieber Himmel, da hat sich offensichtlich musikalisch was aufgestaut in den letzten 13 Jahren. Ja. Also wirklich, was für ein Opener. Da wird ja direkt mal alles ausgepackt, was der Prog und der Metal hergibt. Was für ein unfassbar gewaltiger Bass. Das ist ja unglaublich. Und wenn Polyrhythmen jemals gerechtfertigt waren, also der Begriff, dann ja. Jetzt und auf diesem Album. Und dann wirklich dazu aber geniale Melodien, grandioser Gesang, unfassbare Gitarrenarbeit. Wie immer bei Carnival. Das Album, hast du ja schon gesagt, ist sehr robust produziert. Mhm. Und zwar von Forrester Savell, langjähriger Carnival-Produzent, und das hört man auch. Es ist ein sehr räumlicher Mix mit viel Luft zwischen den Instrumenten und einer sehr detailreichen Dynamik, trotz dieser Robustheit, dieser Größe. Insgesamt ist es eher eine warme und somit auch analoge Klangästhetik, die hier verfolgt wird. Das ist, macht ja auch Sinn bei der Musik. Was haben wir hier ansonsten? Wir haben natürlich komplexe Rhythmen, wir haben ungerade Takte, die typischen sehr emotionalen Vocals von Ian Kenny. Wir haben atmosphärische Songstrukturen, wir haben geschichtete Clean- und Ambient-Gitarren, die mit natürlich Delay- und Reverb-Flächen angereichert werden. Und diese Mischung aus Prog-Rock, Prog-Metal, Art-Rock, Alternative und ein bisschen Post vielleicht auch noch, das ist eben das, was diese Band auszeichnet und was dieses Album auch wieder auszeichnet. Es gibt diese Ambient-Passagen und bisweilen sogar diese minimalistischen Rhythmuspassagen, diese Rhythmik-Dinger, die da so drin sind, diese kleinen Sachen, wo man wirklich kleine Details hört. Der Aufbau der Songs ist ja eher langsam, bis es dann immer mal wieder sehr eruptiv wird. Ähnlich wie beim Post-Rock, aber weniger linear. Also nicht wie beim Post-Rock, dass es so ein stetiges Crescendo ist, sondern eben immer mal wieder unterbrochen von irgendwelchen eruptiven Geschichten. Wir haben es hier also mit Passagen zu tun, die sich abwechseln, und zwar introspektiv auf der einen und eruptiv auf der anderen Seite. Wobei die Klimax wieder sehr kontrolliert ist dann. Nicht wie beim Post-Rock, wo es ja teilweise komplett ins unkontrollierte Laute reingeht, bewusst ja auch. Lyrisch, hast du schon gesagt, geht es um Identität, es geht um Frustration, es geht um Selbstsuche, Flucht aus sich selbst, Freiheit im Menschsein, existenzielle Unsicherheit, kreative Krisen, ja, 13 Jahre halt, ne? Mhm. Emotionale Erschöpfung und den Weg zurück zur künstlerischen Identität. Von Katharsis handelt es, von der Wiederentdeckung des eigenen Selbst. Es geht darum, Freiheit zu finden innerhalb des komplizierten Menschseins, was wir alle so vielleicht auch manchmal fühlen, und mit offenen Fragen zu leben und mit dem inneren Dialog, also das Zwiegespräch mit sich selbst, nicht? Als hätten sie diese Sendung gehört. Also wirklich, das ist ja fantastisch. Die haben wir besser. Ja, und das Ganze eben, im Grunde genommen ist dieses Album eine emotionale Verarbeitung eines gesamten Lebensabschnitts. Klar, nach 13 Jahren, ne, kann man schon mal von Lebensabschnitt sprechen. Also kann man davon schon mal reden. Das sammelt sich ja auch was an. Es handelt davon, wie man sich und die Welt um sich herum, das Ganze, ja, wie man sich und die Welt eben sich auch verändert hat. Man merkt also, es handelt von einer ganzen Schippe voller Themen und genauso komplex und vielseitig wie die Themen ist eben auch die Musik. Alles ist vertrackt, aber eben nicht hoffnungslos. Es geht weiter, man muss aushalten. Alles das ist auf diesem Album zu hören. Und dieser herrliche Gesang im Gegensatz zu den harten und komplexen Prog-Geschichten, das ist schon stark. Und auch wieder ganz typisch für diese Band. Das ist ein unfassbar emotionales Album. Und der letzte Song ist ja fast schon Indie und gar nicht mehr so richtig Metal. Ja, dieses Album ist ja erfreulicherweise in diesem Jahr erschienen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, im Jahr 2026. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, da gibt es nichts technisch brillant, emotional dringlich. Das gibt ein Rent.
Ja, das ist schlicht und ergreifend ein meisterwertiges Meisterwerk. Das ist ein, ja, ein meisterhaftes Meisterwerk. Das ist fantastisch und großartig und wird bei den Alben des Jahres bei mir mit definitiver Sicherheit eine ganz große Rolle spielen.
Ja, Dito.
Also, Wir haben gehört Inversus von Carnival und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir. Und zwar sowas von zurecht. Mehr Recht geht gar nicht.
Ja, der Berg ist jetzt steil für die kommenden Alben in diesem Jahr, würde ich sagen.
Ja, ja, und wieder haben wir Anfang des Jahres und wieder kommen da die starken Alben. Ich bin jetzt schon überrascht wieder. Interessant.
Heftig. Kommen wir zu unserem zweiten Musikalbum. Wir kommen zu Markus Güntner. Jahrgang 1981, kommt aus Regensburg und gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Pop-Ambient. Wurde bekannt vor schon über 25 Jahren mittlerweile durch seine Veröffentlichung auf dem Kölner Label Kompakt. Er ist dafür bekannt, dass er so langsam modulierende Loops und ätherische Flächen ausbildet und eine Brücke schlagen gerne mal schlägt zwischen so Shoegaze und minimalistischer Elektronik, immer im Ambient verortet und hat das Genre maßgeblich geprägt. Weil ich es nicht verfolgt habe, kann ich das leider nicht bezeugen, aber die Presse schreibt so über ihn. Er hat sich auf jeden Fall eine sehr gute Reputation aufgebaut über 2 Jahrzehnte und nun mit On Brutal Soil We Grow eine direkte Fortsetzung gebaut. Ein neues Album, On Brutal Soil We Grow. Erstmal ein schöner Albumtitel, finde ich. Sehr poetisch.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ja Ambient. Und da muss ich dazu sagen, also ich habe nicht den blassesten Schimmer von dieser Musikrichtung, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber diese Sendung wäre nicht diese Sendung, wenn wir nicht trotzdem darüber reden würden. Also insofern, das hält uns ja nicht ab.
Wir lernen dazu,
genau. Ja, also wir haben es hier tatsächlich mit Ambient zu tun. Etwas, was wir als solches noch nicht hatten. Wir hatten es immer als Teil von anderen Sachen, aber noch nicht selber als solches. Also das jetzt mal so richtig in Reinkultur. Was kann ich dazu sagen? Die Synths sind eher kühl. Früher hätte man da wohl auf PPG getippt, beziehungsweise Fairlight, wenn es um Samples geht, oder vielleicht ein bisschen später auf Waldorf. Heute werden das wohl eher Plugins sein, also sprich, die werden wahrscheinlich eher im Computer laufen, die ganzen Geschichten. Ich denke mal, so macht man heute diese Musik. Es sind auch eher die digitalen Klänge, die einen hier musikalisch umgarnen. Und wie immer, wenn es um instrumentale Musik geht, dann tritt eben jene noch mehr in den Vordergrund, als sie sowieso schon immer ist. Und das heißt, dass die Musik dann auch noch erstmal liefern muss. Also noch mehr, als wenn der Gesang vielleicht noch ein bisschen was überdecken kann. Und das macht sie auch in diesem Fall wieder. Das ist sehr ätherisch, hast du gerade schon gesagt. Das ist sehr weit, sehr hell. Und deswegen wahrscheinlich auch dieses Digitale vielleicht. Denn analog würde das Ganze ja eher so ein bisschen für das dunkle, wollige, gemütliche stehen. Es ist Musik. So stelle ich mir das jedenfalls vor, bei der ich so an einem kühlen Tag am Meer stehe. Es ist ein bisschen windig, also ein bisschen, nicht sehr, ein bisschen. Aber der Himmel ist klar und blau, alles ist glasklar. Ein bisschen wie die Musik von Jean Sibelius, nur mit anderen Mitteln. Ne? Also er hat ja damals mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch eben das versucht, das so klingen zu lassen wie so der erste Schnee, so der erste Duft vom Schnee oder dieses glasklare Wasser. So, das wollte er ja. Und für mich funktioniert diese Musik genauso. Wasser, klarer Himmel, kühl, aber hell, Weite, leichter Wind, hat mir sehr gefallen.
Interessant. Meine Assoziationen waren ein klein wenig anders, ein bisschen düsterer zumindest. Lag vielleicht auch an dem Albumtitel In Brutal Soil We Grow und eine, ich glaube, Betonwand als Cover. Da dachte ich gleich an so, ja, einfach harte Verhältnisse und dieses trotzdem, dieses Wachsen und irgendwie sich aus dieser brutalen Welt herauswinden. Denn ich finde, viele von seinen Ambient-Flächen sind ziemlich karg, aber auf eine interessante Art und Weise. Und er bricht es immer wieder so in Richtung Hoffnung. Das war vielleicht das Licht, was du da assoziiert hast, weil das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt. Es fühlte sich oft, gerade auch in der Dramaturgie des ganzen Albums, anfangs eher so kalt und hart an und dann kommt immer mehr Wärme und Hoffnung und Licht da rein. Also in dem Sinne erzählt er im Grunde auch schon wieder Geschichten, rein mit diesen digitalen Klängen und das ist auch faszinierend. Also was man da so an Gefühlen und Bildern erzeugen kann, finde ich in diesem Genre, was ich nämlich auch noch gar nicht gut kenne, immer wieder faszinierend. Das ist unser, ich glaube, zweites Ambient-Album in diesem Jahr.
Hä? Okay.
Oder? Genau, nach, aber ganz andere, ganz anderer Stil. Nach Juliana Barwick, war das nicht sogar letzte Woche?
Ich,
unser Gedächtnis. Ja, ich muss sagen, ich finde es wirklich spannend. Ich habe mich noch nie mit Alien wirklich beschäftigt. Es sind immer mal wieder.
War das mit der Harfe?
Genau, das mit der Harfe.
Ach. Was hatte ich jetzt gar nicht bei Ambient verordnet?
Ja, offiziell, also keine Ahnung, ist so eingeordnet jedenfalls. Okay. In den gängigen Plattformen ist, ja, bisher noch nicht viel beschäftigt mit diesem Genre, aber da scheint es viel interessante und vor allem sehr vielfältige Dinge auch zu geben. Von so, insofern bin ich gespannt, ob uns noch ein bisschen was über den Weg läuft dieses Jahr. Markus Güntner jetzt, ja, ich finde beeindruckend diese Tiefe und diese vielen Assoziationen, die er erzeugen kann mit sehr minimalistischen Mitteln. Ich fand auch die Produktion hier interessant, weil man so viel Textur irgendwie hört. Also, aber klar, ich meine, das ist ja sein ganzes, im Grunde sein ganzes Brot, die Produktion. Und eindeutig auch ein Album, was sich lohnt, auf einer sehr guten Anlage bzw. Kopfhörern zu hören, weil da eine Menge, glaube ich, passiert, was die Handy-Lautsprecher nicht hergeben. Ich habe es auf jeden Fall sehr viel mehr genossen mit den guten Kopfhörern als beim ersten Probehören auf dem Handy. Das kommt ja schon Banauserei gleich. Nun, das Album ist auch im Januar 2026 erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Und deswegen müssen wir es bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, das läuft. Wie ich feststellen musste, ist es ja doch gar nicht das erste Ambient-Album, was wir besprochen haben, weil wir ja letzte Woche bereits eins besprochen haben. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ja,
aber es ist sehr unterschiedlich, das muss man dazu halten. Also, ja.
Ah, ey, das ist echt, was man so alles vergisst. Innerhalb von Tagen. Das ist ja echt unfassbar.
Ist aber auch nicht so, als wenn man direkt assoziiert das eine mit dem anderen, weil also viel verschiedener konnten diese beiden Alben nicht sein, diese beiden Ambient-Alben, die wir in diesem Jahr hatten. Die einen mit einem warmen, magischen Hafen, mit einer Hafenwohltat und der andere mit Betonwänden aus minimalistischen Elektro. Also das ist schon sehr weit auseinander. Aber beide arbeiten mit diesen großen Flächen und Räumen aus Sound. Ja, spannend.
Ja, total.
Gut, also wir haben On Brutal Soil We Grow von Markus Güntner gehört. Und es gab ein Läuft von Thorsten und ein Läuft von mir.
Genau.
Und damit kommen wir zu unserer philosophischen Diskussion. Da haben wir noch keinen guten Titel, oder?
Nee.
Es ist einfach, die Feuilletöne erklären die Welt.
So nämlich. So. Ja. Erklären sich und dem Rest der Welt die Welt.
Genau. So, heute sind wir mal bei Gesprächen. Ich meine, sprechen tun wir irgendwie alle den ganzen Tag lang, zumindest wir beide. Ich glaube, uns kann man schwer stoppen dabei, einfach weiter zu labern. Manche von uns auch, nee, eigentlich reden wir beide beruflich den ganzen Tag.
Ja.
In unterschiedlichen Positionen. Aber wann man wirklich noch gute Gespräche führt und was das eigentlich bedeutet, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Was genau ist denn ein gutes Gespräch für dich?
Ja, also zunächst einmal ist ja ein Gespräch kein Meinungsaustausch und auch keine Debatte und auch kein Smalltalk oder irgendeine Art von Argumentation. Das Gespräch ist ja eigentlich eine der letzten Formen des analogen Denkens. Also alles, wenn man ein Gespräch führt, führt man das normalerweise mit einem Gegenüber, einer Gegenüber. Also das ist zwischen Menschen erstmal so. Wir müssen, wenn wir darüber sprechen, über ein Gespräch sprechen, dann müssen wir mal so ein bisschen weg von diesem ganzen Konfrontativen. Weil hier geht es nicht um Wettkampf, hier geht es auch nicht um Recht haben. Der berühmte Philosoph, jedenfalls berühmt, wenn man so ein bisschen sich mit der ganzen Thematik Philosophie beschäftigt, Hans-Georg Gadamer, der mit der Hermeneutik, ne, also das Verstehen von Texten, beschreibt das Gespräch als etwas, das gelingt, wenn niemand es vollständig kontrolliert. Also das heißt, das Gespräch führt dann gewissermaßen die Beteiligten sozusagen. Man hört also wirklich zu, man lässt sich überraschen, man ist bereit, die eigene Position zu verändern, aber vor allem lässt man sich gegenseitig ausreden. Es geht auch nicht um rhetorische Siege, sondern es geht um gemeinsames Entdecken. Man kommt also gemeinsam zu etwas hin. Nicht wahr?
Sehr spannend. Ja. Das passt auch sehr gut zu dem, was ich bei Hannah Arendt finden konnte, das Gespräch als Interesse, ne? Also dieses Wort Interesse aneinander zwischen uns, wirklich wörtlich das, was zwischen uns liegt, irgendwie zu, entweder zu finden oder auch wirklich zu bauen, zu konstruieren in dem Moment, wo wir miteinander reden, gemeinsam irgendwie eine neue Erkenntnis zu bauen. Das finde ich ein tolles Ziel für Gespräche.
Ja, genau. Und für sie ist natürlich das Ganze auch immer dialogisch, auch mit sich selbst. Das ist ja immer ganz wichtig für sie. Weil man ja sonst verantwortungslos wird. Mhm. Nicht, wenn man das Zwiegespräch nicht mehr mit sich selbst führt. Sondern alles nur noch, ne, ich habe ja nur und ich konnte ja gar nicht und so. Dieses Zwiegespräch, wenn man das nicht mehr führt, dann führt das zu Verantwortungslosigkeit. Das hatten wir ja schon. Ein Gespräch ist dann eigentlich gut, wenn es neue Fragen hervorbringt. Neue Denkbewegungen auslöst. Also nicht alles vorschnell abschließt. Es muss gar nicht zu irgendeinem krassen Ergebnis führen. Also nichts für Menschen mit geschlossenen Weltbildern, egal ob nun links oder rechts. Ja. Es geht gar nicht um die Antwort, sondern es geht um Vertiefung. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen diesen ganzen Debattenkulturen, die wir da gerade im Moment so haben. Mhm. Interessanterweise braucht ein gutes Gespräch auch Distanz und Nähe. Weil wenn alle völlig gleich denken, wird ja auch immer alles langweilig sozusagen, ja, irgendwann mal. Aber wenn alle nur widersprechen, wird es auch furchtbar. Mhm. Das lebt so ein bisschen von so einem Dazwischen. So.
Von der Balance, ja.
Genau, ja, richtig. Von der Balance, genau. Und es lebt auch von Pausen. Mhm. Und von Abschweifungen und von Umwegen.
Die kann ich besonders gut, ja.
Ja. Deswegen auch dieses Zitat, das Gespräch ist eine der letzten Formen des analogen Denkens, die ist eigentlich von Odo Marquardt. Mal wieder. Für Camus ist das Gespräch kein Mittel, sondern eine Begegnung. Weil Camus misstraute ja überhaupt allen abstrakten Systemen und Ideologien, das war ja überhaupt alles nichts für ihn. Er interessierte sich ja für den konkreten Menschen im Hier und Jetzt. Also übertragen auf Gespräche hieße das bei Camus, ein gutes Gespräch ist kein Instrument, um Recht zu behalten, sondern um ja eine echte Begegnung zwischen zwei Bewusstseinen sozusagen. Also kein rhetorisches Duell, kein Überzeugen um jeden Preis, sondern ein Dialog, der die Würde des anderen zum einen erstmal anerkennt und eine Ethik des Zuhörens. Also in Werken wie zum Beispiel Der Mensch in der Revolte betont Camus ja immer wieder die Grenze und das Maßhalten. Also der Mensch darf nicht absolut irgendwas setzen, nicht totalisieren und nicht andere zum Objekt machen. Ein gutes Beispiel wäre daher zum Beispiel, wenn indem andere Menschen nicht reduziert werden auf etwas. Ne, und das passt natürlich zu seiner absurden Ethik. Also Leben ohne letzte Gewissheit, nicht ohne Austausch, aber ohne letzte Gewissheit. Das hilft auch übrigens gegen Vorurteile und solche Sachen, weil das ist ja auch so ein absolutes Setzen.
Mhm. Auf jeden Fall. Gegen solche Vorurteile hilft auch, mal zwischendurch mit Karl Popper zu denken. Ne? Also Gespräche können halt, finde ich, auch erst dann, ne, diese Offenheit, die du gerade angesprochen hast, man muss halt offen dafür sein, sich auch widerlegen zu lassen. Irgendwie beide Gesprächspartner müssen eine gewisse Redlichkeit haben, war da sein Begriff, um wirklich also zusammen zu etwas zu finden und wenn sein muss, auch sich gegenseitig zu korrigieren. Aber dafür offen zu sein, dass das gut ist, dass man genau das möchte, dass man halt, ne, ja. Nicht jeder mit seiner Ideologie kommt und dann hauen die sich die Köpfe ein, sondern genau. Man geht zusammen auf eine gemeinsame Erkenntnis wieder hinaus.
Genau.
Und ich habe sogar bei den alten Stoikern noch was Praktisches gefunden, nämlich bei Seneca. Du hattest von der Wichtigkeit des Zuhörens gesprochen. Das betonen natürlich auch Philosophen an allen Ecken und Enden. Mhm. Seneca hat das schön auf den Punkt gebracht mit einem Spruch, der ihm zugeschrieben wird. Wir haben zwei Ohren, aber nur einen Mund. Mhm. Sprich, doppelt so viel zuhören als sprechen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Daumenregel für jedes Gespräch.
Absolut. Absolut. Ja. Ich versuche das Ganze nochmal abzurunden mit Camus, der ja diese Absurdismus halt für ihn kreist das Ganze ja immer ums Absurde so. Mhm. Die Welt ist also sinnlos, aber der Mensch sucht ja dennoch nach einem Sinn, was ja das Problem erstmal darstellt. Ne? Das ist ja, der Mensch ruft in die Welt antwortet nicht, sie sagt weder ja noch nein, sie sagt einfach nix und das macht den Mensch ja rasend. Eigentlich. So, zumindest dann, wenn er mal alles hinterfragt, das Zwiegespräch mit sich selbst und so weiter und so fort. Dennoch ist für Camus selbst Gespräche, oder was heißt selbst, ein Gespräch ist für Camus wie so eine kleine Revolte, nämlich gegen Isolation, gegen Sprachlosigkeit und gegen die existenzielle Vereinzelung. Zwei Menschen sprechen und schaffen gemeinsame Bedeutung, obwohl die Welt gar keine garantiert. und auch nichts Absolutes, aber sie schaffen erstmal zusammen etwas. Etwas Neues, da wäre dann Hannah Arendt wieder begeistert. Neue Gedanken, neue Ideen. Und natürlich muss hier auch wieder Mesure, also das Prinzip des Maßhaltens. Extreme Positionen, ideologisch wie rhetorisch, lehnte er natürlich komplett ab. Übertragen auf Gespräche würde das heißen, wären für ihn Gespräche nicht aggressiver Schlagabtausch, also dieses hart aber fair Blödsinn, was wir im Fernsehen kennen, wäre für ihn ein absoluter, also würde er ablehnen. Sofort. Führt zu nichts außer zu Empörung eigentlich. So. Belanglose Harmonie, da geht es natürlich bei Camus auch nicht. Es geht ein bisschen mehr um den Raum des Maßhaltens. Da sind wir wieder bei der Balance. Ne? Alles muss immer so in der Balance sein. Klar sprechen, aber nicht verletzen. Widersprechen, ohne zu zerstören. Ganz wichtig. Und natürlich Ehrlichkeit statt rhetorischer, sagen wir mal so rhetorische
Tricks.
Genau. Mhm. Nicht? Camus Figuren zum Beispiel in seiner Literatur sprechen oft sehr schlicht, sehr klar und sehr deutlich, aber nicht strategisch. Daher ist ein gutes Gespräch für ihn auch ehrlich, direkt, nicht manipulativ und frei von ideologischer Pose. Also eher ein Gespräch, das Wahrhaftigkeit sucht und nicht Brillanz irgendwie. Also nicht, man soll nicht gewinnen wollen.
Das ist mir sehr sympathisch.
Ja.
Ja, sein Fokus ist die Begegnung, ne? Dieses Menschliche.
Das Menschliche, die Begegnung, keine endgültige Lösung.
Ja.
Ein gutes Gespräch muss nicht gelöst werden, laut Camus. Ganz im Gegenteil. Es wäre gelungen, wenn beide das Gespräch mit größerer Klarheit über ihre eigene Existenz verlassen, auch ohne Einigung übrigens. Auch das geht ja. Und das passt halt perfekt zu seiner Ethik halt, ne? Leben ohne letzte Gewissheit, aber nicht ohne Austausch.
Ich möchte das alle so Gespräche führen lernen in der Schule.
Oder?
Das klingt für mich sehr als gutes Ziel.
Ja, das ist doch toll. Das ist doch schön. So führt man übrigens auch viel besser Menschen als mit diesem ganzen aversiven Quatsch.
Mhm.
Das Gespräch suchen, mit ihnen reden. Das macht so viel.
Ich habe auch keine schlaue Überleitung außer Bier.
Ja, genau. Mit diesen Worten würde ich sagen Bier. Ne? Also in diesem Sinne Bier.
So. Wir führen jetzt ein Zwiegespräch mit unseren Bieren.
Mit unseren Bieren, ja. Das war eher ein Zwiegespräch mit unserer inneren Leere, würde ich mal sagen.
Oh Gott.
Da war ja wirklich wieder nichts. Das ist ja wirklich nicht zu fassen. Nun gut, wir sind in Detmold. Und genauer gesagt sind wir bei der Detmolder Brauerei, die eigentlich Strate Brauerei heißt, von Adolf Hüppe gegründet wurde, und zwar 1863. Und deswegen heißt dieses Bier auch 1863 hell. So. Weil 1863 wird an der Palaisstraße gebaut, und zwar in diesem Jahr eben. Da ist das Unternehmen, glaube ich, auch jetzt noch.
Mhm.
Ist bereits in der fünften Generation als Familienunternehmen geführt. Die derzeitige Geschäftsführung besteht aus Renate Strate und ihren Töchtern Simone und Friederike. Man beschäftigt ca. 30 MitarbeiterInnen in Produktion und Verwaltung. Spezialität ist die Bügelverschlussflasche seit 1985. Die Brauerei hat mit 36 Millionen Flaschen hat sich da zum zweitgrößten Abfüller dieses Flaschentyps entwickelt, immerhin. Und wir haben es hier also zu tun mit einem Helles. Das ist eine Bierart tatsächlich. Es handelt sich also um ein feinwürzig mildes Bier, was eher süffig sein soll. Werden wir gleich herausfinden. Dieses rührt vor allem daher, dass das Helle schwächer gehopft und dadurch weniger bitter ist als ein Pilz. Das Detmolder Hell wird außerdem aus Gerste vom Doktorsee, kennst du den?
Bei Rinteln ist der, ja.
Ah. Guck an, siehst du, der ist nur 30 Kilometer von der Brauerei entfernt. Da kommt also die Gerste her. Gegärt wird kalt. Eingebraute Malzsorten angebaut in der Region sind Pilsner und Karamalz. Und eingebettet ist das Ganze in Hallertauer Hopfen. Wir haben es zu tun mit 11,5 Grad Plato, einem Alkoholgehalt von 4,8 Alkoholvolumenprozenten. Hopfenbittere weiß ich nicht, aber es handelt sich bei den Zutaten um Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen. Sü. Es ist nicht so hell wie ein Pilz. Da kann mir ja einer erzählen, was er will.
Das ist wahr.
Das ist so.
Heller Bernstein.
Ja. Ja, aber nicht ganz hell, heller. Also nicht hell, heller Bernstein. Das ist so. Also dunkler, heller Bernstein.
Goldig.
Ja, goldig, genau. Ein goldiger Bernstein. Schaum, ja, typisch Pilz. Kaum ist er da, schon ist er wieder weg, ne?
Ja.
Sollen wir mal verriechen, ne?
Oh ja.
Oh ja, süß.
Mhm, süß, aber richtig schön mild. Also.
Oh. Aber auch mächtig fruchtig.
Mhm.
Malzig.
Malzig und blumig, das ist, was mir so richtig in die Nase kommt. Aber insgesamt halt echt zurückhaltend, schön. Vielleicht noch so, ich denke gerade so an Sonntagsbrötchen oder so, irgendwas Helles
gebacken. Ja. Ja, so Brioche vielleicht auch.
Oh ja, ja, ja.
Riecht fast schon so ein bisschen karamellig, ne?
Ja, ja, der Malz ist wirklich sehr süß.
Schön, finde ich.
Ja.
Das Bier hat durchaus Körper. Ja, wollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann. Gerne. Prost!
Prost! Oh ja. Das ist wirklich gar nicht bitter. Richtig schön süß.
Ja.
Und so sanft irgendwie. Mhm. Das hat einen ja richtig gerne. Detmold 1863 hell, die Kuscheldecke unter den Pilzen. Pilzen.
Ja, ja. Süß, ja.
Ist auch irgendwie schnell weg, ne? Aber es ist gar nicht schlecht, weil.
Nee,
also,
nee.
Süffig ist das richtige Wort. Also davon kann man, glaube ich, auch mehr als eins.
Mit Sicherheit.
Das ist. Es ist sehr handzahm, aber auf eine super angenehme Art und Weise. Also nicht irgendwie flach oder so, sondern
sehr
angenehm.
Das stimmt. Und es hat doch hinten raus einen Hauch Bitterkeit. So ein Heuchlein. Was dem Bier gut tut, finde ich. Nur so ein Hauch, aber so ein ganz klein bisschen bitter. Ja, also wirklich, diese Bitterkeit braucht es auch. Diese leichte, diesen ganz klein bisschen so. Es ist da, sagen wir, das reicht ja. Das Label, die Etikette ist sehr bayerisch, findest du nicht? Mutet bayerisch an.
Stimmt. Nicht besonders, jetzt hätte ich beinahe westfälisch gesagt, um Gottes Willen. Nicht besonders lippisch.
Aber schön, es ist ein sehr zurückhaltendes Label, ne? Finde ich. Mit der Leparose an den Ecken. Sehr schön. Flasche ist schön, ist halt, ja, eine Flensburger Flasche halt, ne?
Ist immer die beste. Oder zweitbeste.
Was ist die beste?
Ich überlege gerade, wie sie heißen. Ich bin bei Bauchi, aber das ist so ähnlich. Wie heißen die?
Ach, die kleinen Steinis.
Steinis.
Das ist ja quasi dieses hier, bloß ohne, genau, die Steinis ohne sind ja ohne den Bügelverschluss oben. Das ist genau das Gleiche.
Nein, das ist eigentlich mit Plopp schon das Beste. Ja, es ist schon Nummer eins. Wir hatten mal so größere Flaschen. Da waren wir auch ganz begeistert. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Form hieß. Es war auch nur eine Sorte. Tja.
Und genau wie Flensburger haben sie mittlerweile diese Dinger festgeklebt.
Schade. Ja. Die Gummis meinst du, ne?
Ja. Das ist für Gitarristen natürlich eine Katastrophe.
Tja.
Aber natürlich, die wurden dann weggenommen. Das kostet ja alles Geld. Ich habe zum Glück noch welche. Die gehen ja nicht kaputt, die gehen ja nicht, warum sollten die?
Mhm.
Ja, hervorragend, das ist wirklich, besser geht's nicht, damit kann man jeden Gurt arretieren. Ausgezeichnet. Das haben wir schon in den 80er Jahren gemacht.
Kann man eigentlich noch, machen Telefone eigentlich noch einen Wählton? Ich überlege gerade von wegen Gitarrenhilfsmittel im Alltag.
Ach, du meinst aber wegen des Tones, oder?
Ja, genau.
Nee, du brauchst ja nur den Ton, du brauchst ja nicht den Welt. Also die machen ja am Anfang dieses Tut.
Ja. Es ist ja auch einfach völlig egal, weil wenn du ein Handy in der Hand hast, kriegst du den Ton auch überall her.
Ja, das ja.
Du brauchst auch keinen Wählton mehr.
Ja. Das ist wahr.
Ja, was machen wir mit dem Detmolder?
Ja, also ich muss sagen, ich fand das Dithmarsch einen Tacken besser letzte Woche.
Ja, ich auch.
Deswegen bekommt dieses dennoch wirklich hervorragende Bier, an dem ich wieder sehr viel Freude hatte. Ich habe auch immer sehr viel Freude an Detmolder Bieren. 5 Punkte von mir.
Ja, da schließe ich mich direkt an. Das sind eindeutig 5. Ich finde es super angenehm. Also das ist so richtig schön. Ich würde schon fast sagen Feierabendbier, weil das kann man, glaube ich, immer trinken.
Tatsächlich, ja. Finde ich auch. Ganz hervorragend. Ja, dann haben wir doch probiert, das Detmolder 1863 Hell von der Strate Brauerei aus Detmold. Und es gab 5 Punkte von Jenny und 5 Punkte von mir auf unserer Skala von 1 bis 7. Und mit was? Mit Recht. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Musik, Spiel und Gesang, hätte ich bald gesagt. Wir hätten Musik, philosophisches Thema und Bier.
So ist das. Ja, wir hören Vivaldi und Müller. Ich bin gespannt.
Ja, außerdem, endlich wieder ein bisschen quietschi-quietschi.
Ach so. Sehr gut. Quietschi-quietschi hören wir also. Außerdem Nick Schofield mit Blue Hour. Und wir sprechen über das Ich unter Druck. Da wird es wieder richtig schön philosophisch. Und für Kosten werden wir eines unserer neuen Biere, das ich noch nicht aufgeschrieben habe. Und ihr lasst euch überraschen, was wir dafür kosten. Aber wir haben ein paar schöne neue Sachen.
So nämlich.
Für euch auf der Liste.
Ja, wir sind diesmal in den Westen gegangen auch.
Ja, der Westen Deutschland kam noch ein bisschen kurz, aber ja, auch da gibt es Brauereien.
Genau.
Nicht so schlechte.
Genau. Empfehlt uns mal gute Altbiere und Kölsche. Also was ist so euer Lieblingskölsch beziehungsweise Lieblingsalt, je nachdem, wo ihr gerade herkommt. Ich will auch nicht wissen, was besser ist. Ich habe keine Diskussion über Köln kann alles besser oder Düsseldorf kann alles besser. Geht mir weg damit. Ich will einfach nur von euch wissen, von welchen Alts oder Kölsches sozusagen ihr als Kölner oder Düsseldorfer überzeugt seid. Oder meinetwegen auch, wenn ihr Kölner seid und Alt trinkt und Düsseldorfer seid und Kölsch trinkt, ist mir das auch egal. Aber ich will auf gar keinen Fall irgendwelche Diskussionen über Köln und Düsseldorf armieren. Ich will einfach nur wissen, welche Kölsche und welche Altbiere ihr besonders gerne mögt, die wir mal verkosten sollten. So, das gesagt, wenn ihr damit fertig seid mit diesen Empfehlungen, dann sind wir wieder da. Ihr könnt das natürlich bei Spotify irgendwie empfehlen oder bei uns auf der Homepage gerne kommentieren oder wo auch immer, bei Blue Sky oder bei Mastodon. Da gibt es ja mannigfaltige Wege. Ihr könnt uns auch info@feuilletone.de als E-Mail was zukommen lassen, das geht auch alles. Wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.